Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Richard, gestern Tag der Deutschen Einheit und ich habe gedacht, wir sollten heute mal über Grenzen sprechen. Vor 34 Jahren mit der Wiedervereinigung, am 3. Oktober 90, ja, da schien ja, und meine Menschen unseres Alters erinnern sich daran, schien die Berliner Mauer, die deutsche Teilung, die Grenze zwischen Ost- und Westblock, ja, so hieß das ja damals, die war plötzlich überwunden, so schien das. Da kam diese Vereinigung, großes Feuerwerk und man hatte plötzlich auch den Wunsch nach einem grenzenlosen Europa und für Menschen jüngeren Datums ist das heute die größte Selbstverständlichkeit. Nur wir beide haben uns schon ein paar Mal drüber unterhalten und es gehört zu den wirklich zu den Höhepunkten sozusagen meines jungen Lebens, dieses Gefühl, ohne Grenzkontrolle plötzlich konnte man einfach so, ohne dass irgendjemand irgendeine Kelle rausholte, über den Brenner fahren. Ich weiß noch, wir als Kinder, wir saßen in diesen Autos und wir konnten das irgendwie nicht glauben. Mhm. 26. März 95. Das war der Tag, an dem Europa damals das Schengen-Abkommen gefeiert hat. Mhm. Schengen, kleines Luxemburger Dorf. Du warst wahrscheinlich schon mal
ja,
da.
Ja, ich bin schon mal da gewesen, ja.
Ich kenne noch, ich weiß noch von Dreharbeiten in Russland 2018. Da waren wir in Petersburg immer in einem Restaurant essen, das hieß Schengen. Und heißt Schengen. Benannt nach diesem kleinen Grenzort in Luxemburg. Da war ein sehr progressiver Restaurantbesitzer. Gab da wunderbares Essen. Wir haben da immer Mittagsstation gemacht. Und der hat mir das da mal erklärt und sagte, nein, nein, eure Idee von Schengen, das hat mich immer fasziniert, diese grenzenlose Freiheit. Deswegen hat er sein Restaurant in Petersburg Schengen genannt. Aber das nur am Rande.
Ja, ein anderer wichtiger Grenzort in Luxemburg heißt Wasserbillig. Und dann hat man sich sicher gedacht, besser Schengen als Wasserbillig, weil Wasserbillig klingt irgendwie komisch. Ne? Klingt so nach Sparwasser.
Ja, ja, genau. Aber ich meine, dieser Moment, Richard, ja, der Wegfall der Grenzen, man hatte das Gefühl, das ist jetzt für immer vorbei. Sieben Länder haben damals den Anfang gemacht, Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten, heute 26 Staaten. Und im Grunde sozusagen identitätsstiftend, wenn man so will, für die EU. Ja, das definiert ganz maßgeblich das Selbstverständnis der EU.
Und ja, dass man das Gefühl hat, man ist woanders nicht mehr im Ausland. Ne?
Richtig. Dadurch,
dass man, also das kam natürlich irgendwann auch noch der Euro dazu.
Genau.
Dass man überall mit dem eigenen Geld bezahlen konnte. Aber es war so nach dem Motto, die Geschichte, ne, das 19. Jahrhundert mit seinen Nationalstaaten, das geht jetzt so allmählich, löst sich das auf in einen großen europäischen Raum.
Genau, so. Und jetzt reden wir plötzlich tatsächlich wieder über Grenzen. Wenn man mal genauer hinschaut, da merkt man plötzlich, dass es nicht weniger Grenzen auf der Welt geworden sind. Und genau darüber will ich mich heute mal mit dir austauschen, sondern es werden tatsächlich immer mehr. Ich weiß, dass Ivan Krastev, den du ja schon mehrfach zum Interview getroffen hast, der bulgarische Politologe, der in Wien lehrt, glaube ich, der hat schon in diesem berühmten Buch Das Licht, das erlosch, und da ist mir das erste Mal so richtig aufgegangen, darüber geschrieben, dass wir eigentlich seit dem Mauerfall, seit der Wiedervereinigung, seit dieser sehr so optimistischen Art und Weise die Welt zu sehen, seitdem haben wir eigentlich immer mehr Grenzen aufgebaut. Und das passt so gar nicht zu dem Gefühl, das man hat. Das Gefühl war, wir rüsten jetzt ab, wir bauen Grenzen ab, wir reißen Mauern ein, ja, Ronald Reagan. Und tatsächlich aber haben wir genau das Gegenteil getan. Überall auf der Welt sind im 21. Jahrhundert tausende Kilometer an neuen Mauern und Zäunen entstanden. Mindestens 65 Länder, also mehr als ein Drittel aller Staaten der Welt, haben neue Barrieren an ihren Grenzen errichtet. Ja, die Hälfte aller Grenzbefestigungen, die seit dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, datieren, Achtung, aus dem Jahr 2000 und danach.
Genau, wir leben im Zeitalter der Grenzziehungen.
So.
Und an allen erdenklichen Ecken und Enden, ne, zwischen Botswana und Simbabwe, ein langer Elektrozaun.
Kennt man nicht, ne?
Nö, kennt man nicht. Überall, wenn man so guckt, was, also Mauern und Zäune sind unglaublich in. Man grenzt sich ab. Man grenzt sich ab. Und warum grenzt man sich ab? Weil man nur die positiven Seiten der Globalisierung und der großen Vereinigung der Weltgesellschaft im Global Village haben will, aber nicht die unweigerlich damit einhergehenden Folgen. Man möchte profitieren, ne? Also ich meine, die Europäer waren diejenigen, die Amerikaner dann später auch, die die Globalisierung immer weiter vorangetrieben haben, ja, überall in der Welt entweder Militärbastionen oder an die Bodenschätze rankommen oder Fabriken bauen, ganz Südostasien zur verlängerten Werkbank der Textilindustrie machen. Und auf all dem basiert unser Wohlstand. Mhm. Dann gibt es aber eine alte Weisheit von Karl Marx, der gesagt hat, die Menschenströme folgen den Kapitalströmen. Das heißt also, in dem Moment, wo du die ganze Welt zu einem Supermarkt machst, dann passiert es irgendwann nicht nur, dass du die Vorteile hast, dass du das absolut günstige T-Shirt aus Bangladesch kriegst oder aus Vietnam kriegst oder früher aus Taiwan, sondern du kriegst dann irgendwann auch aus vielen Teilen der Welt die Menschen, die zu dir kommen. Und das alles wurde enorm beschleunigt, deswegen die Nullerjahre, und das finde ich ein unterschätztes Thema, durch das Informationszeitalter. Die Menschen in Bangladesch haben eine ziemlich klare Vorstellung, wie die Menschen in Deutschland leben. Ja, und zwar erst seit sie Handys haben und seit es das Internet gibt. Mhm. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Menschen in Ghana und die Menschen in Somalia, ja, und die Menschen in Syrien. Also es ist ja nicht nur auf der einen Seite die wirtschaftliche Globalisierung gekommen, sondern es ist auch die Globalisierung der Kommunikation gekommen. Und mit der Globalisierung der Kommunikation die totale Transparenz. Und damit sind alle erdenklichen Wege erst in den Köpfen und dann in der Realität geöffnet worden, wie Menschen ja sich auf die Socken machen können, um irgendwo dahin zu gehen, wo sie, wie die Bremer Stadtmusikanten, ein besseres Leben erwartet. Und das ist eine unweigerliche Folge der Globalisierung, von der wir über Jahrzehnte enorm profitiert haben. Deutschland hätte nicht ansatzweise den Wohlstand, den es heute hat, ja, wenn wir nicht großer Gewinner der Globalisierung gewesen wären. Und jetzt stellen wir uns die Frage,
ja,
wie kann man, ja, mit den Schattenseiten der Globalisierung, Schattenseiten aus unserer Sicht, natürlich nicht aus der Sicht der anderen, ne, das ist eher die Sonnenseite, dass, wie gehen wir damit um? Und zwar A, moralisch und B, politisch.
Ja, du hast es vorhin gesagt, und es gibt diesen zynischen Gedanken, ja, also das T-Shirt aus Vietnam überwindet ganz entspannt, das lassen wir einreisen. Aber den Menschen, der an dem T-Shirt quasi dranhängt, den versuchen wir um Himmels Willen aus dem Land rauszuhalten.
Ja,
das ist so dieser zynische Satz, den ich in letzter Zeit öfter lese in dem Zusammenhang. Und man muss sagen, Technologie hat es möglich gemacht, eben Grenzen zu etablieren mittlerweile, die häufig gar nichts mehr mit der Grenze zu tun haben, die wir so im Kopf haben, wenn wir an Grenzen denken. Ne? Es gibt mittlerweile unsichtbare Grenzen. Es gibt Grenzen, die wir sozusagen auf den afrikanischen Kontinent ausgelagert haben. Unsere eigenen Grenzen. Ich weiß noch, es gehörte für mich zu den ehrlich gesagt, das war so ein Moment, das konnte ich nicht fassen. Ich habe mich immer mit Entwicklungshilfe beschäftigt, weil Svenja Schulze bei uns zu Gast war, die Entwicklungsministerin. Und in der Vorbereitung auf die Sendung wurde mir klar, dass wir uns gerne ja erzählen, dass wir so und so viele Milliarden für Entwicklungshilfe, für Entwicklungszusammenarbeit, wie das heute, glaube ich, heißt, ausgeben. Und dann guckst du mal genauer hin und stellst fest, dass ungefähr, ich glaube, knapp 3 Milliarden der Entwicklungshilfe, die die EU an afrikanische Länder überweist, in dem guten Gefühl, ja, dass man dann Steuerzahlern vermittelt, irgendwie, das machen wir, um Fluchtursachen zu bekämpfen.
Ja, genau.
Und Klimaveränderung und so weiter. Was wir vor allen Dingen bekämpfen, ist illegale oder irreguläre Migration. Und ein großer Teil dieser Gelder geht wirklich unmittelbar rein in Grenzsicherung in Mali, in Niger und anderen Ländern. Das heißt, wir geben Geld aus, um dort auf unsere Kosten Grenzanlagen zu errichten. Mhm. Und zwar Hightech-Grenzen mit Wärmekameras, mit Drohnen, mit hohen Zäunen, mit Sensoren in irgendwelchen Befestigungsanlagen, die sofort registrieren, wenn irgendwo irgendwie einer versucht, über die Grenze zu kommen. Nur da rein, in diese Grenzsicherung außerhalb Europas, aber für Europa, gehen, glaube ich, knapp 3 Milliarden europäischen Steuerzahlergelder.
Das ist wertegeleitete Außenpolitik.
Mhm. Ja, genau. Und wir erzählen uns dann aber...
Wir schützen damit unsere westlichen Werte.
Ja. Es ist irre. Es ist auch diese Verlogenheit insgesamt. Also im Jahr der Flüchtlingskrise 2015 gab es Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, ich glaube, die Kollegen der Welt haben das mal aufgelistet. Da gab es ungefähr 300 Kilometer befestigte Grenze 2015. Bis 2022 allein ist die Länge auf das fast Siebenfache herangewachsen. Also wir haben mittlerweile weit über 2000 Kilometer befestigte Grenze. Ja, 15%, glaube ich, der EU-Landgrenzen sind mittlerweile durch harte Zäune abgeschottet und es kommen immer weitere und hunderte Kilometer dazu. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir uns dann gegenseitig was erzählen von Humanität und Menschenrechten und Moral insbesondere, dann ist das eine ziemlich zynische Angelegenheit.
Ja, und das ist auch irgendwie so düster, wenn man an die Zukunft denkt. Mhm. Also an dem Moment, wo die Römer sich gezwungen sahen, befestigte Grenzen zu errichten, ne? Also ihre Mauern zu errichten, der Hadrianswall in Britannien, der Limes in Germanien. Ja, spätestens in dem Moment wusste man, ja, wer das nötig hat, ja, der ist nicht mehr zukunftsfähig. Mhm. Und das Gleiche gilt ja auch für die DDR. Ja, gab es ein sichtbares Monument vom Scheitern der DDR-Gesellschaft als die aus ihrer Sicht bestehende Notwendigkeit, die eigene Bevölkerung einzumauern? Das heißt also, diese Mauern bleiben überdauern dann am Ende die Jahrhunderte und bleiben quasi übrig als Mahnmale, ja, wo man gesagt hat, also in dem Moment, wo dir nichts anderes mehr einfällt, fällt ja noch am Ende eine Mauer ein. Mhm. Und ein bisschen sind wir natürlich in der gleichen Situation. Wir haben das, worüber wir so viel geredet haben während der Migrationskrise, Flüchtlingskrise 2015, 2016, waren sich alle einig, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Ja, was wir aber machen, ist nicht Fluchtursachen bekämpfen, sondern wir versuchen, möglichst hohe Hürden aufzubauen. Aber das Thema Fluchtursachen bekämpfen ist völlig weg. Die reale Entwicklungshilfe, die jetzt tatsächlich dahin geht, dass sich die Wirtschaft in afrikanischen Ländern entfalten kann oder das Schicksal der Menschen sich da verbessert, die ist ja immer weiter reduziert worden. Wir haben genau das Gegenteil gemacht. Ich habe ja vor der letzten Wahl noch gesagt, statt eines Außenministeriums brauchen wir ein Ministerium für globale Zusammenarbeit, das auch migrationspräventive Politik in Afrika macht. Ja, wir machen keine Migrationsprävention. Ja, wir nicht die Fluchtursachen sind das, die uns interessieren, ja, sondern wir versuchen einfach die Wege zu versperren. Ja, also jedes Jahr werden neue Malefizsteine auf das Brett gestellt, in der Hoffnung, dass das Männchen da nicht durchkommt. Und das ist ehrlich gesagt ein Kampf, und da sehe ich mich auch einig mit Gerald Knaus, ja, das ist ein Kampf, den kann man nicht gewinnen. Also wenn wir nur glauben, wir könnten mit Hilfe von Mauern und von Zäunen dieses Problem tatsächlich reduzieren oder das Problem sogar lösen, ja, in dem Moment, wo wir das glauben, haben wir bereits verloren. Da haben wir den Ernst der Lage nicht begriffen.
Ja, es ist interessant, diese Entwicklungshilfegelder, die in die Grenzsicherung flossen, die sind ja, sagt jemand wie Gerald Knaus, die sind quasi wirkungslos geblieben und weist auf einen sehr interessanten Zusammenhang hin. Im Jahr 2019 kamen ungefähr oder etwas weniger als 20.000 Leute über das Meer nach Italien, ja, von der afrikanischen, nordafrikanischen Küste. Im Jahr 2023 waren es 160.000, also 20.000 versus 160.000. Und dazwischen lagen all diese Investitionen in diese sogenannten Entwicklungsprojekte. Also das heißt, wir investieren Milliarden in Grenzsicherung und irgendwie scheint es gleichzeitig immer schlechter zu funktionieren.
Ja, du hast das doch auch in den USA erlebt. Ich meine, du hast ja sehr eindrucksvoll berichtet, wie das an der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze ist und erzählt, wie hoch die Zahl der Menschen ist, die jedes Jahr teils legal, teils aber eben auch illegal, ja, durch diesen Zaun durchkommen. Ja, das ist ja auch ein Sinnbild gewesen. Also auf mich hat das großen Eindruck gemacht, dass du so lange Zäune und Mauern nicht wirklich bauen oder entsprechend bewachen kannst.
Absolut. Mehr als 3 Millionen allein im vergangenen Jahr. Weise gerne darauf hin, auch in der Mediathek zu sehen, Amerika ungeschminkt, wo es insbesondere um genau diese Situation an der Grenze Texas-Reynosa geht. Muss man auch mal sagen, ne? Da ist auch da so viel Verlogenheit im Spiel. Ich glaube, dass die Administration Biden hat mehr Menschen an der Grenze zu Mexiko zurückgewiesen, als es Donald Trump jemals gemacht hat. Muss man sich klar machen. Mhm. Haben die ganz, ganz hart durchgezogen und haben es an vielen Stellen auch einfach sehr unkoordiniert laufen lassen. Trotzdem kamen allein, ich glaube im Jahr 2023, also vergangenes Jahr, sind 3 Millionen Menschen über die Südgrenze gekommen, da ungefähr an der Stelle, an der wir da unterwegs waren. Nur jeder vierte davon sozusagen legal. Das heißt, da merkst du, man kann dieses Problem nicht mit Zäunen lösen. Und was mich daran noch mehr stört, als sozusagen diese Illusion, die man den Leuten versucht zu geben, den Wählern dann mit auf den Weg zu geben, wir kriegen das jetzt in den Griff, ist auch diese Verlogenheit in der Sprache. Ich weiß noch, als die EU bereit war, neue Grenzanlagen zu errichten und auch zu bezahlen, da hat man sich aber geweigert, hinzugehen und zu sagen, du pass auf, wir reden dann aber auch bitte von Grenzzäunen, sondern da wurde dann von Infrastruktur, von baulicher Infrastruktur und so weiter rumphilosophiert und geredet, um bloß das Wort Zaun zu vermeiden. Ich finde, es beginnt ehrlich gesagt an dem Punkt auch schon mit der Sprache. Also man streut da den Leuten so richtig Sand in die Augen, um irgendwie sagen zu können, nein, wir sind ja human und Asyl.
Hör mal, in der DDR hieß die Mauer auch nicht Mauer.
Sondern antifaschistischer Schutzwall. Ne?
Antifaschistischer Schutzwall. Schutzwall. Mhm. Ne? Das war das, die gleiche Formulierung, die quasi sinngemäß schon die Römer benutzt hatten. Ne? Der Hadrianswall.
Ja.
Mhm. Man baut einen Wall. Ne, wie um ein germanisches Dorf herum oder ein gallisches Dorf, schützt sich vor bösen Barbaren.
Wenn man mal in die Geschichte da mal ein bisschen reingeht, Richard, ne? Ich meine, Spanien hat ja die ersten Zäune um diese beiden Enklaven, Ceuta und Melilla, schon sehr, sehr früh gebaut. Ne? Sie ist sozusagen spanisches Gebiet in Marokko, von massiven Zäunen geschützt. Dann erweitert sich die EU im Jahre 2004, erbt zwei weitere Grenzanlagen auf Zypern und zwischen Litauen und Belarus. Zwischen Litauen und Belarus gibt es eine Grenze, von der wissen viele nichts, 500 Kilometer lang. 500 Kilometer, muss man sich mal so klar machen. Und dann beschleunigt sich ab 2015 der Bau von Zäunen in diesem Europa, das aber politisch und in Sonntagsreden immer erzählt, nee, also wir träumen jetzt von der großen Freiheit und immer weniger Grenzen, ja, und Schengen und so weiter. Bulgarien regelt seine Grenze zur Türkei mit einem Zaun von, ich glaube, knapp 250 Kilometern Länge ab. Da gibt es einen richtig harten Zaun. Ungarn baut, ich glaube, 130 Kilometer Zaun zu Kroatien und 160 Kilometer zu Serbien.
Mhm. Ungarn, ja, wo damals der Zaun durchschnitten wurde. Ja, was als Anfang des Endes des Kalten Krieges gilt.
Richtig.
Ja, als noch vor dem Fall der Mauer, ja, DDR-Bürgern möglich war, über Ungarn in den Westen zu kommen. Da galten die Ungarn, waren quasi die, ja, die den entscheidenden Zaun zerstört haben.
Eingerissen haben, ne?
Ja, zerstört eingerissen haben. Ja, ja. Ja,
mhm. Dann hast du Polen, das als dann Lukaschenko, ne, der belarussische Diktator, anfing, systematisch Flüchtlinge über seine Westgrenze Richtung EU zu schicken, baut dann eine ganz harte Grenze von, ich glaube, knapp 200 Kilometern. Vorher schon Frankreich, 65 Kilometer in Calais, ja, am Ärmelkanal gibt es einen Zaun zu Großbritannien und so weiter. Das heißt, du siehst, wir reden nicht nur über Grenzen irgendwo auf der Welt, sondern es entstehen ganz, ganz viele Zäune auch innerhalb der EU. Also trennen teils Länder, die zum Schengen-Raum gehören, von solchen, die eben nicht in diesen Club, in diesen feinen Club gehören. Und wenn man sich das mal anschaut, dann auch in Österreich zum Beispiel gibt es, glaube ich, mittlerweile so eine kleinere Anlage zu Slowenien, irgendwie 3 Kilometer, ja, zäunt sich Österreich von Slowenien ab. Am Brenner gab es dann plötzlich zwischendurch wieder diese Kontrollen, auch so ein Zaun, ich habe den gesehen, weiß ich nicht, 200, 300 Kilometer lang. Also du merkst plötzlich, diese große Idee vom grenzenlosen Europa, das ist etwas für Sonntagsreden, aber das hat nichts mit der gelebten Wirklichkeit zu tun.
Also erstmal interessiert mich natürlich aus philosophischer Sicht, wann ist ein Zaun gut, wann ist er schlecht? Ja, also sozusagen die Grammatik des Zäune-Einreißens und des Zäune-Aufbauens und welche Willkür am Ende auch dahinter steht. Und dass es tatsächlich eine Zeit gegeben hat, über die du am Anfang ausführlich berichtet hast, also die 90er Jahre, ja, wo es völlig in war, dass man Zäune zerstört hat, abgebaut hat, Barrieren abgebaut hat, ja, und auch, das muss man auch dazu sagen, auch sehr stark davon profitiert hat. Ne, das war ja auch alles eine Zeit der wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung und vieles, was dazugehört. Also Deutschland hat also insgesamt in seiner Geschichte vom Abbauen von Zäunen wirtschaftlich sehr, sehr, sehr viel mehr profitiert als vom Aufbauen von Zäunen. Wobei es eine interessante Analogie gibt. Ne? Also Freihandel war etwas, was für uns immer eine ganz große Sache war, weil wir eben so mit sehr geringen Lohnstückkosten, also hochtechnisiert, roboterisiert, unheimlich gut produzieren konnten, sehr günstige Produkte auf den Weltmarkt bringen konnten, ob das Joghurts oder Autos waren. Und heute haben wir das ganz große Problem, ja, dass wir darüber nachdenken, wie wir wieder den Freihandel möglichst einschränken können, etwa gegenüber den Chinesen und so, und möglichst wieder viele Grenzen und Schutzzäune, diesmal jetzt im wirtschaftlichen Bereich, aufzubauen. Ja, das ist eigentlich, gibt eigentlich gar kein prinzipielles zu sagen, Grenzen abbauen ist immer gut oder Grenzen aufbauen ist immer gut, sondern es ist interessant, dass diese Dinge, die mit so viel Emphase begleitet werden und mit so viel Pathos, ja, der Zaun in Ungarn, der fällt, ja, und dann nach dem Motto, wir müssen wieder Zäune bauen, dass es also im Grunde genommen immer nach Kassenlage befunden wird und dass es da gar nicht so eine klare Grammatik von das eine ist gut und das andere ist böse gibt. Aber so wird es ja meistens empfunden. Es wird ja meistens empfunden, so nach dem Motto, möglichst alle Grenzen nieder, ja, oder möglichst sich abschotten, ja, so viel Welle, wie möglich ist, wieder aufzubauen. Aber ja, was ich einfach finde, und deswegen finde ich so Gespräche wie mit Gerald Knaus, also so Pragmatiker, das ist ja der Pragmatiker schlechthin, ja, wo ich mich immer frage, warum kriegen eigentlich solche Pragmatiker keine politischen Ämter? Wieso ist der nicht längst Migrationsminister? Der ist ja immer in der Position, dass das viel besser weiß als die Politiker, ja, aber nie selber die am Ende die großen Entscheidungskompetenzen hat. Also ich denke, so jemand müsste doch in einer Regierung sofort angestellt werden, weil der einfach über mehr praktisches, ganz praktisch, handwerklich-technisches Know-how verfügt, ja, als all die anderen Leute mit ihren zum Teil Flausen, die tatsächlich dafür zuständig sind.
Ja, es gibt ein Detail in dem Zusammenhang, das wirklich bemerkenswert ist. Also du hast völlig recht, man fragt sich sowieso, warum gibt es nicht längst ein richtiges Digitalisierungsministerium? Warum gibt es nicht auch dieser Jahrhundertfrage Migration? Warum gibt es nicht ein Migrationsministerium? Warum sagt man nicht auch deutlich als Botschaft irgendwie, pass auf, wir haben hier ein Thema und das müssen wir jetzt irgendwie gemeinschaftlich lösen? Ich weiß, dass jemand wie Gerald Knaus mittlerweile, schöne Grüße übrigens an der Stelle, ich glaube, wir schätzen den beide, weil er eben so ein ideologiefreier Pragmatiker ist, der in aller Herren Länder auch schon gelebt hat. Das ist das, was ich an ihm besonders schätze. Ja, so Gerald Knaus hat, glaube ich, mal in der Ukraine gelehrt, der hat in der Türkei gelebt, der kennt Bulgarien wie aus der besten Tasche und so weiter. Der kennt unheimlich viele Länder aus eigenem Erleben und deswegen weiß er sehr genau, wovon er redet. Ich weiß, dass Gerald Knaus heute im Berliner Regierungsviertel sehr wohl gehört wird. Und man trifft sich mit dem. Ich weiß auch, dass es da viele Kontakte rein in die CDU gibt, zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, wie kriegen wir das gelöst? Aber interessanterweise Angela Merkel, die das große Thema hatte, der berühmte EU-Türkei-Deal.
Ja, den hat er ja sehr maßgeblich gemacht. Ne?
Der kommt sozusagen als Idee entscheidend aus seinem Kopf. Mhm. Aber ich finde deinen Gedanken interessant, Richard. Sind Grenzen per se nur schlecht oder gibt es möglicherweise auch gute Grenzen? Ich denke dann immer an die Sperranlage, die Mauer, den Zaun in Israel. 760 Kilometer lang. Das ist zum Beispiel so eine Grenze, so eine Mauer, über die wir vielleicht mal ein paar Minuten reden sollten, weil gerade auch Libanon so ein großes Thema ist und weil Grenzen dort sowieso ein riesiges Thema sind. Und du merkst auch die Sprache, man sagt, wir machen jetzt eine begrenzte Bodenoffensive. Mhm. Was genau meint man eigentlich genau damit? Mhm. Also Grenzen sind dort sozusagen etwas, was nicht nur zum Alltag gehört, sondern was den Alltag ganz, ganz maßgeblich bestimmt. Mhm. Und ich stand oft vor dieser Mauer da im Westjordanland. Das ist wirklich interessant, weil du siehst diese Mauer und wenn man dann klar macht, dass man aus Deutschland kommt, dann sagen die Leute oft, ihr kennt das ja, ihr hattet doch die Berliner Mauer. Nur das ist sozusagen an dem Punkt ein nicht ganz zulässiger Vergleich, weil die Berliner Mauer war, glaube ich, um die 3,60 Meter hoch. Diese Sperranlage dort ist zum Teil fast 9 Meter hoch. Da reden wir über etwas völlig anderes. 760 Kilometer lang. Ungefähr doppelt so lang wie diese Waffenstillstandslinie von 49, glaube ich, die Israel ja vom Westjordanland trennt und besteht größtenteils aus einem elektronisch gesicherten Zaun. Ja, da gibt es Sensoren, da hast du alle paar Kilometer hast du dann auch diese Wachposten und so weiter. Und auf ungefähr 30 Kilometern hast du diese ja ungefähr 8 oder mehr als 8 Meter hohe Betonmauer. Und wenn man das mal so erlebt, dann denkt man, nee, das ist auch nicht euer Ernst. Du hast Menschen, die sich einfach gar nicht mehr begegnen. Und du hast Menschen, die darunter auch wirklich leiden. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wirst du aus einer bestimmten Generation von Israelis, und da reden wir so über Menschen auch so meines Alters ungefähr, da wirst du kaum jemanden treffen, der dir nicht beschreibt, wie furchtbar das war, so Anfang der Nullerjahre ungefähr, ja, als so die zweite Intifada insbesondere losging, also der Aufstand in den palästinensischen Gebieten. Da gab's unglaublich viele Selbstmordanschläge. Und die erzählen dir bis heute, was das für ein Gefühl war. Ja, du gehst morgens als Kind irgendwie zur Schule, als Jugendlicher, du stehst an dieser Bushaltestelle und du weißt nie genau, wann fliegt der Bus, wann fliegt die ganze Bushaltestelle, wann fliegt wieder irgendwas in die Luft. Grauenvoll. Und mit dem Bau dieser Mauer, sagen die dir alle unisono, mit dem Bau dieser Grenzanlage hörte das quasi fast schlagartig auf. Deswegen denke ich immer, okay, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, da treffen sich ganze Generationen nicht mehr, ja.
Also völlig aneinander und nebeneinander vorbei. Man kennt genau. sich nicht mehr, man hat nicht mehr miteinander zu tun.
Richtig. Ja. Es gibt zum Beispiel mittlerweile in Jerusalem zum Beispiel, ja, da dauert es teils mittlerweile halbe Tage, um von einer Straße in die nächste Straße zu kommen, Parallelstraße zu kommen, ja. Also kilometerweit Wege zwischen den Checkpoints und so weiter, die du dann nur mit entsprechender Erlaubnis passieren kannst und so. Ich weiß, ich stand in Bethlehem, da gibt's eine Stelle, die ist besonders markant, da steht auch dieses berühmte Banksy Hotel von Banksy, ja, dem berühmten Graffiti-Sprayer, der hat dort ein Hotel, wurde dort selber offiziell nie gesehen, aber da gibt's ein Hotel. Und da kann man sich einbuchen. Das steht genau an dieser Grenze. Und wenn du dort teilweise, ich habe dort so einen kleinen Laden auch besucht, da gab es Leute, die haben ihre kleinen Souvenirläden gehabt, die haben da ihr Geschäft gemacht, Händler, ja, so wie überall im Nahen Osten. Und plötzlich findest du dich eingemauert von drei Seiten, 8 Meter hoch. Du kannst dir vorstellen, da kommt kein Mensch mehr, um irgendwie irgendwas zu kaufen, um Souvenirs zu kaufen und so weiter. Ich hab dort in dem kleinen Laden, den es damals noch gab, in Bethlehem, ich habe dort dann so ein paar Jute-Taschen gekauft, damit so Banksy-Motiven drauf. Wenn du dann da hochgehst auf das Dach, dann schaust du genau dem israelischen Wachtposten in die Augen. Schaust darüber und siehst diese Maschinengewehre und so weiter. Das heißt, du lebst dann dort wirklich wie in einem Freiluftknast. Das ist eine unglaublich beklemmende Situation. Und dann hast du teilweise getrennte Familien. Du hast die Situation, dass der Sohn die Mutter besuchen will, die aber jetzt auf der anderen Seite der Mauer plötzlich lebt. Und du brauchst viele Stunden, um dort irgendwie hinzukommen. Etwas, was vorher genau 1 oder 2 Minuten gedauert hat. Und das andere ist, ein palästinensisches Kind, das heute aufwächst, und auch ein jüdisches Kind auf der anderen Seite, die treffen sich nicht mehr. Die begegnen sich nicht mehr. Die haben keine, sozusagen, entwickeln dann auch kein wirkliches Verständnis mehr dafür, was eigentlich im Kopf
des anderen... Im Gegenteil, genau das Gegenteil.
Genau. Das sind sozusagen alles die Themen, um die es da geht. Und das macht natürlich das, was eigentlich alle herbeisehnen, nämlich endlich mal Frieden und endlich mal eine andere Art des Zusammenlebens, fast unmöglich. Ja. Aber ich will nochmal deutlich sagen, es ist trotzdem so, dass ich wirklich auch Verständnis habe für die Sehnsucht der Israelis, an dem Punkt zu sagen, nee, pass auf, das geben wir uns nicht mehr. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen nicht mehr, dass unsere Kinder auf dem Weg zur Schule nicht mehr sicher sind und dass sie mit diesem Trauma wirklich ins Leben reingehen, dass der nächste Bus, den sie besteigen, möglicherweise der letzte sein könnte. Ja, das muss man einfach für sich klar haben. Und deswegen ist es so schwer, da eine gute Lösung zu finden. Gleichzeitig merkst du, wie da auch richtig hart Politik gemacht wird im Sinne von auch im Westjordanland, ja, also die Siedlungen, die da teilweise, die Siedlungsblöcke, die einfach gebaut wurden, die werden dann einfach mit sozusagen in diese Grenze einbezogen. Deswegen hat die teilweise einen ganz, ganz absurden Verlauf, ja, die geht so kreuz und quer und rauf und runter, deswegen auch diese enorme Länge. Aber du hast dann sozusagen Brückenköpfe rein tief ins Territorium der palästinensischen Gebiete und schaffst einfach dadurch auch Fakten. Ja, und deswegen ist das immer so ein schmaler Grat zwischen wir machen aktiv Politik und holen uns quasi Landbauern Mauern. Und das ist ja die, vor allen Dingen die Kritik auf Land, das uns gar nicht gehört. Mhm. Ja. Versus der Abwägung, wo haben wir aber ein echtes Bedürfnis nach Sicherheit? Das ist ganz, ganz schwer, das zu wägen.
Wenn wir nochmal auf das allgemeine Thema kommen, ne, was ich vorhin gesagt habe, ist es eigentlich grundsätzlich besser, Mauern und Grenzen einzureißen oder ist es besser, welche zu errichten? Dann gibt es natürlich eigentlich immer eine, so gefühlt erstmal eine große Sympathie für das Einreißen von Zäunen. Und man darf ja nicht übersehen, dass der Erfolg aller Wirtschaften und der Erfolg aller nationalen Ökonomien eigentlich immer darauf beruht hatte, ja, in der für Europa so entscheidenden Phase seit der ersten industriellen Revolution, dass man Mauern und Grenzen abgebaut hat. Und zwar sowohl physische wie in Form von Schutzzöllen, ja, und Handelsbarrieren. Mhm. Also das Deutschland als das, was wir uns heute darunter vorstellen, also der Nationalstaat Deutschland, ja, der verdankt sich ja dem Abbau von Grenzen. Das Interessante an Deutschland ist ja, dass es eine, wie Helmut Plessner, ne, bedeutender deutscher Philosoph, in einem Buch, was Ende der 50er Jahre in Deutschland erschienen ist, eine verspätete Nation ist. Weil Deutschland hat ja nicht im 18. und 19. Jahrhundert wie England und Frankreich einen Nationalstaat errichtet. Mhm. Sondern was Deutsch war, war immer gefühlt in den Köpfen. Das war irgendein Sprachzusammenhang und irgend so ein dumpfes Gefühl von deutschem Volk. Und dem entsprach nichts. Dem entsprach kein Staat, dem entsprach keine Verfassung. Ganz anders, als es in England war oder als es in Frankreich war. Die Nationalstaaten sind entstanden, und da berufe ich mich auf den Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi, also aus Österreich-Ungarn stammend, The Great Transformation von 1944, ja, wo er erzählt, wie der Kapitalismus Stück für Stück Grenzen abgebaut hat. Einerseits erzählt er, wie der Kapitalismus Gemeineigentum, Gemeindeland, ja, Allmendeland eingezäunt hat und Stück für Stück Territorium erstmal abgesteckt hat, aber letztlich eine Dynamik entfaltet hat, die dazu geführt hat, dass Nationalstaaten gegründet wurden. Mhm. Ja, es gibt ja Parteien wie die AfD, die glauben, es gäbe so etwas wie ein deutsches Volk. Ein deutsches Volk, und in Deutschland ist das mit dem deutschen Volk deswegen immer so ausgeprägt, weil die Deutschen hatten ja nie eine deutsche Nation, weil sie keinen Nationalstaat hatten. Anders als die Engländer und die Franzosen, ne, die im 17. und 18. Jahrhundert Nationalstaaten gegründet hatten, Verfassungen hatten, ja, Werte von Freiheit, Gleichheit, Liberalismus und so weiter da verankert haben, mhm, waren die Deutschen immer nur so, hatten nur so ein dumpfes Gefühl der irgendwie sprachlich-kulturellen Zusammengehörigkeit. Deswegen hat gerade in Deutschland der Begriff Volk so einen merkwürdig nebulösen Geschmack, mhm, ja, den er in keiner anderen Sprache so hat. Das ist irgendwie so ein Bio-Zusammenhang von wir gegen ein die, den man aber nicht sauber abgrenzen kann und eben deswegen nicht sauber abgrenzen kann, weil Deutschland diese Grenze nicht hatte, sondern Deutschland war zu diesem Zeitpunkt, da war Volk eine romantische Idee, da war die Einheit der Deutschen eine romantische Idee. Tatsächlich gab es einen Flickenteppich aus lauter Kleinstaaten. Deswegen ist in Deutschland dieser Volksgedanke so merkwürdig hypertrophiert, bis hin zum Ersten und Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und in den anderen Ländern gelang es, Nationalstaaten herzustellen, die enorm für den wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich waren. Der wirtschaftliche Aufstieg Englands, ja, und der wirtschaftliche Aufstieg Frankreichs wäre nicht denkbar gewesen, wenn sie solche Flickenteppiche gewesen wären, wie Deutschland es war. Das heißt, der Abbau von Grenzen, von Handelsbeschränkungen, der Freihandel haben diese Nationen begründet. Dass der Grund, warum man einen Nationalstaat braucht, eine möglichst große Fläche ist, man will einen möglichst großen Binnenmarkt haben. Das ist der Sinn von Staaten. Mhm. Der Sinn von Staaten ist das Schaffen von einheitlichen Wirtschaftsräumen. Und die Deutschen haben das dann als verspätete Nation, wie Plessner gesagt hat, erst 1771 dann nach dem Krieg, also durch Bismarck und die von oben oktroyierte deutsche Reichsgründung, nachträglich nachgeholt. Ja, deswegen verspätete Nation. Aber interessant ist, dass eigentliche Motiv für Nationalstaaten ist nicht das Zusammengehörigkeitsgefühl als Volk, sondern das Schaffen von Binnenmärkten. Und das Zusammengehörigkeitsgefühl als Volk, das muss dann im Nachhinein da eingetrichtert werden, ja, damit das Ganze einen politischen Rahmen bekommt. Übrigens in Deutschland sehr interessant. Ich finde zum Beispiel ein spannendes Thema sind diese ganzen Nationaldenkmale, die es in Deutschland gibt. Weißt du, so das Kyffhäuser-Denkmal, ja, oder Porta Westfalica. Mhm. Überall, wo da so was gemalt, das so aussieht, als wäre es aus dem alten Germanien übrig geblieben.
Mhm, das stimmt.
Und alles das ist innerhalb ganz, ganz weniger Jahre nach der Reichsgründung dahin gebaut worden, um den Deutschen, ja, eine deutsche Tradition und ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu geben, die nicht existierten. Das ganze Plädoyer, was ich hier halte, ist einfach zu sagen, der Abbau von Grenzen und das Schaffen von Binnenmärkten und Wirtschaftsräumen und so, ist der eigentliche Motor gewesen bei der Nationengründung. Und genauso ist man dann bei der Europäischen Union vorgegangen, dass man gesagt hat, wir müssen möglichst viele Barrieren, ja, verschwinden lassen, Maastrichter Verträge, und müssen auf diese Art und Weise einen europäischen Wirtschaftsbinnenraum schaffen und der Rest ergibt sich dann von alleine. Und wie wir heute wissen, hat sich der Rest dann so von alleine erstmal nicht ergeben und es sind auch ganz viele Geburtsfehler dabei und viele Probleme, die wir heute haben. Aber interessant ist eigentlich, dass der Abbau von Grenzen überhaupt die Voraussetzung für wirtschaftliche Prosperität gewesen ist. Und deswegen gibt es mir so ein mulmiges Gefühl, wenn wir uns heute mit Grenzen und Mauern abschotten, und dann komme ich wieder auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe, ja, man kann der Untergang des Römischen Reiches ist in dem Moment vorgezeichnet, als man gezwungen war, Mauern zu bauen.
Das heißt, ich meine, das ist ja psychologisch auch interessant, ne? Ich weiß gar nicht, von wem der Gedanke ist. Ich glaube, von Steffen Mau, ne? Der Soziologe, den ich vor einiger Zeit auch mal in der Sendung erleben durfte. Sehr interessanter Mann. Der hat ein tolles Buch zum Thema Grenzen gemacht. Sortiermaschine nennt er die. Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert. Und ich glaube, er spricht in dem Zusammenhang auch davon, dass wir als Menschen, ja, wir sind ja so komisch widersprüchliche Wesen, ne? Wir brauchen eigentlich Nähe. Wir suchen auch die Nähe. Und auf der anderen Seite gibt es aber dieses Bedürfnis, sich irgendwie abzuschotten.
Mhm. Das ist schon
in der Jungsteinzeit sozusagen, ja. Also
ja.
Du, da fängst du schon an, irgendwie dich ganz klar zum Häuschen des Nachbarn quasi abzugrenzen.
Ja.
Das ist total interessant. Also beides ist offensichtlich
Teil der menschlichen
ein tiefes
Natur.
Bedürfnis, das in uns drinsteckt.
Ja, klar, man kann nur ein Individuum sein, indem man weiß, wo man die eigenen Grenzen hat. Ja, also wir grenzen uns doch unausgesetzt ab, um uns als etwas Einzigartiges oder Besonderes zu fühlen. Ja, wobei wir uns in dem Punkt wieder alle einig sind. Das heißt, alle Menschen wollen das Gleiche, anders sein als die anderen. Mhm. Die Pointe dahinter ist, ohne Grenzen weißt du nicht, wer du bist. So, und das gilt natürlich auf der persönlichen Ebene und das gilt auf der Ebene von Familie ist eine Grenze. Ja, und viele Leute grenzen sich über ihren Beruf in gewisser Hinsicht ab oder bilden ein imaginäres Zusammengehörigkeitsgefühl von Ärzten zu anderen Ärzten und so weiter. Ne? Und das Gleiche natürlich auch von Metallarbeitern mit anderen Metallarbeitern. Mhm. Und ohne diese Dialektik von Grenzen und Überwindung von Grenzen können Menschen sich in der Welt nicht orientieren. Insofern ist also sozusagen Grenzbildung oder Grenzziehung ja nichts grundsätzlich Verkehrtes. Ne, aber wenn das statisch wird, wenn aus diesen Grenzen Mauern werden, ne, also vielleicht könnte man sagen, das Problem besteht, wenn aus einer Grenze eine Mauer wird. Ich glaube, dann wird es immer ziemlich schwierig.
Würdest du sagen, Richard, Grenzen, ich meine, Globalisierung ist doch das genau andere Versprechen. Ja, Globalisierung ist doch das Versprechen, Mobilität, Freizügigkeit rund um den Globus. Ist eigentlich sozusagen genau das ist eigentlich das genaue Gegenteil. Jemand wie Steffen Mau sagt, in Wahrheit haben sich durch diese Globalisierung die nationalen Grenzen sogar noch verstärkt. Und wir waren unglaublich findig darin, neue Grenzen zu erfinden. Und zwar sichtbare, unsichtbare, fixierte, bewegliche, physisch, virtuell, regional, global. Also er sagt, Grenzen weisen heute eine unglaubliche Vielfalt auf und sind weit mehr als nur Mauern und Zäune. Und auch die Funktion hat sich sozusagen verändert. Während früher die Idee war, sich vor Angreifern zu schützen, geht es heute vor allen Dingen um Mobilitätskontrolle. Es geht darum, sozusagen herauszufiltern, wer ein Land betreten darf und wer nicht. Und er sagt, das Paradox daran ist, je mehr Bewegung die Globalisierung einigen wenigen Privilegierten ermöglicht. Ja, wir alle können reisen um die Welt und haben das Gefühl, die Welt ist wirklich ein Dorf.
Wir tun es deutlich mehr als jede Generation in der Geschichte der Menschheit zuvor. Ne? Also die Lustmigration, ne? Die Lustreise genau. Sozusagen, die ja. Hat die jedes Jahr neue Rekorde erreicht. Ja.
Und gleichzeitig werden aber ganz, ganz viele andere deswegen ausgebremst, deren Mobilität sozusagen für die Idee dieses globalisierten Wirtschaftssystems als, sagen wir mal, als Risiko gilt. Sozial Schwache, vom Krieg bedrohte, gering qualifizierte und so weiter. Und deswegen nennt er diese Grenzen Sortiermaschinen. Findet er an dem Gedanken ist was dran?
Ich finde, das ist ein sehr guter und sehr treffender Begriff. Ja, also wir würden zumindest sehr, sehr gerne sortieren, wer zu uns darf und wer zu uns kommen soll und wen wir brauchen. Ja, und wer alles nicht kommen soll. Und der Witz ist natürlich, dass diese Sortiermaschinen nicht so funktionieren, wie wir uns das erträumen und auch nie so funktionieren werden. Na, denn am Ende ist Sortiermaschine zwar eine schöne Metapher, aber so ganz sauber als Sortiermaschine kann die Grenze nicht funktionieren. Und das ist das, was wir ärgerlich finden, ne? Dass die Maschine nicht richtig funktioniert. Dass also nicht nur wahnsinnig freundliche und nette Menschen auf dem Weg zu Leistung und Tüchtigkeit zu uns kommen, sondern eben auch viele Menschen aus anderen Gründen und so weiter, Kriminalität und alles das, was wir gerne aussortieren würden und wo wir irgendwie überhaupt kein System dafür bisher haben schaffen können, wie wir das auch nur halbwegs filtern oder sortieren können. Also Grenzen, würde ich nicht sagen, sind heute Sortiermaschinen, aber Grenzen sollen mehr und mehr die Funktion von Sortiermaschinen haben. Also zumindest sagen, ich glaube auch, das ist der Gedanke von Steffen Mau, das ist das, was ja ihre Funktion sein soll. Ich bin, wie du jetzt die ganze Zeit schon hörst, weil ich habe es ja auch schon zweimal gesagt, immer deswegen so skeptisch, weil ich glaube, dass es bestimmte Entwicklungen gibt, die kann man nicht über Mauerbau und so weiter mehr aufhalten. Ja, ich glaube ja immer, dass die Lösung ist gar nicht der richtige Begriff dafür, sondern sozusagen die Perspektive, die man hat, eigentlich darin besteht, die sozialen Ungleichheiten in der Welt mitzuhelfen, abzubauen. Also der ganze bisherige Wohlstand, den wir hatten, war ja, wir nutzen die Ressourcen der ganzen Welt aus. Wir nutzen auch die Arbeitskraft der ganzen Welt aus, weil die viel, viel billiger für uns produzieren können und da können wir unsere Güter überall in der Welt gut verkaufen. Aber wir haben uns nie die Frage gestellt. Ja, was ist denn mit den Menschen, ja, die in den Ländern leben, aus denen die Rohstoffe kommen, die wir brauchen? Was ist den Menschen, die für uns die T-Shirts herstellen und so weiter? Das haben wir alles völlig ausgegrenzt. Ja, wir, liberale Demokratien mit unserer Vorstellung von Freiheit und Menschenrechten und so, wir haben uns da überhaupt keinen Kopf drum gemacht. Und eigentlich müsste jetzt die weitere Ausweitung unseres moralischen Verantwortungsbereichs darin stehen, uns immer mehr und mehr darum einen Kopf zu machen. Und zwar vielleicht nicht nur unbedingt aus Altruismus, das werden viele, die uns jetzt zuhören, nicht mitmachen wollen, aber dann zumindest aus Eigennutz. Wir werden uns dauerhaft über Mauern nicht schützen können. Deswegen glaube ich, dass der Fehler der Rechten, der AfD in Deutschland, aber auch viele andere rechter Parteien in Europa, besteht darin zu denken, man könnte eine Globalisierung Deluxe haben. Man könnte eine Globalisierung haben, aus der man den ganzen Vorteil zieht. Ja, weil die deutsche Wirtschaft braucht ganz, ganz viele Ressourcen, die sie selber nicht hat. Ja, und sie hat einen erheblichen Teil ihres Wohlstandes dadurch erwirtschaftet, dass Leute in Billiglohnländern für die deutsche Wirtschaft produzieren. Dass wir unsere Produkte überall in der Welt verkaufen. Und man denkt, man könnte jetzt hingehen und könnte die positiven Seiten behalten, weil die muss man behalten, sonst bricht bei uns die Wirtschaft ein. Und auf der anderen Seite müsste man die Schattenseiten, die Migration mit sich macht, die müsste man nicht in Kauf nehmen. Das könnte man über Mauern lösen. Und die Vorstellung, dass das über Mauern zu lösen ist, das ist ein gigantischer Irrtum. Das ist sozusagen der erste Reflex, ne? Zäune hoch, keiner mehr rein. Möglichst viele von denen, die wir nicht brauchen, alle raus. Abgesehen davon, wir haben ja in vielen Migrationsfolgen darüber geredet, dass das überhaupt nicht möglich ist. Also hier funktioniert die Sortiermaschine nicht. Ja, das würde nicht gehen, aber gut, von mir aus mögen ja manche Leute glauben, naja, das geht schon, da muss nur genug Druck und politischer Wille und so weiter dahinter sein. Der Satz, den ich am Anfang gesagt habe, dass die Menschenströme den Kapitalströmen folgen, ja, der hat etwas von einem ehernen Naturgesetz. Einem ehernen Naturgesetz der Menschen. Und wir werden uns dagegen nicht dauerhaft schützen können. Wir können alles Mögliche machen, indem wir versuchen, bessere Grenzkontrollen zu machen oder wie Gerald Knaus das gesagt hat, wir müssen in den Ländern jenseits des Mittelmeeres, ja, müssen wir bereits sehen, dass wir gucken, wen wir kriegen und wen wir nicht kriegen. Da müssen die Asylverfahren abgewickelt werden. Das soll nicht erst auf deutschem Boden sein. Das ist alles gut und richtig. Ja, und da hat er auch viel mehr Ahnung von als ich. Aber wenn wir nicht die entscheidende Wirtschaftshilfe in jenen Ländern leisten, aus denen die meisten Menschen kommen, werden wir uns dauerhaft nicht dagegen schützen können.
Und wenn man sich mal anschaut, wo überall Grenzen sind und sich da mal überlegt, was also all für Grenzanlagen überwunden werden müssen, dass die Leute am Ende trotzdem nach Europa kommen, wird einem das nochmal klarer. Also ich wusste nicht, Tim Marshall hat das in seinem Buch mal dokumentiert, Abschottung, ist ein sehr interessantes Buch. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben einen Zaun an der Grenze zum Oman. Kuwait hat eine richtig stark gesicherte Grenze zum Irak. Den Irak trennt eine massive Grenze vom Iran. Dasselbe gilt für die kompletten 700 Kilometer, 700 zwischen Iran und Pakistan. In Zentralasien hat sich Usbekistan praktisch komplett eingemauert, sich abgeschottet von seinen 5 Nachbarn, Afghanistan, Tadschikistan, Kasachstan, Turkmenistan, Kirgisistan. Die Grenze zu Tadschikistan ist sogar vermint. Ja, und so geht es sozusagen immer weiter. Es gibt eine ganz, ganz brutale Grenze, das wäre eine eigene Folge wert, zwischen Süd- und Nordkorea, ja, die gefährlichste Grenze der Welt seit 1953. Es gibt aber auch, wusste ich auch nicht, die längste Grenze der Welt, die verläuft über 4000 Kilometer zwischen Indien und Bangladesch.
Mhm. Mit Schießbefehl und allem, was
genau
dazugehört.
Genau, Stacheldraht, Doppelzaun, elektrisch gesichert, mit Scheinwerfern überwacht, mit intelligenten Sensoren, mit Peilgeräten, mit Wärmebild- und Nachtsichtkameras und so weiter, satellitengestützt zum Teil. Also die Inder bauen dieses System praktisch nahezu konstanter Grenzpatrouille einfach immer weiter aus. Und trotzdem finden die Leute einen Weg, um da reinzukommen.
Ja. Was übrigens interessant ist, wir hatten ja so ein bisschen im ganz großen Maßstab angefangen. Ne?
Mhm.
Wir haben ja schon häufig darüber geredet, dass wir in den 90er Jahren nach dem Fall der Mauer, deutsche Wiedervereinigung, dass wir in dieser Zeit so dieses Gefühl hatten, der Liberalismus breitet sich jetzt überall in der Welt aus. Ja, und die Welt wird Stück für Stück auch dann irgendwann durch die Digitalisierung zu einem einzigen Global Village miteinander befreundeter liberaler Demokratien. Das war ja der Traum. Und es war ja so, dass es am Anfang auch gut aussah. Mehr und mehr vorher prekär beherrschte Staaten, also zum Teil totalitäre Staaten, Monarchien, Oligarchien und so weiter, wurden demokratischer. Es gab immer mehr Länder in den 90er Jahren, die hinzukamen, wo gewählt wurde und zumindest halb- oder scheindemokratische Strukturen entstanden sind.
Mhm.
Und das Ganze ist seit den Nullerjahren so Stück für Stück für Stück rückgängig. Und genau parallel dazu ist auch die Entwicklung, dass man vom Grenzen abbauen zum Grenzen wieder aufbauen kommt.
Mhm.
So, und dann bedeutet das nicht, dass, weil die Länder keine liberalen Demokratien mehr sind, sondern totalitärer werden oder autokratischer, werden sie deswegen Grenzen aufbauen. Das ist ja nicht die Pointe, sondern die Pointe ist, es sind beides Antworten auf die gleiche Bedrohung. Viele Staaten haben sich von liberalen Demokratien abgewendet, weil sie sich in diesem 21. Jahrhundert als solche unsicher und nicht mehr handlungsfähig fühlten und haben wieder die Sehnsucht gehabt nach starken Strukturen, klaren Strukturen und nach klaren Grenzen. Das heißt, es hat sich im Grunde genommen der große Traum hinein ins 21. Jahrhundert wieder in sein Gegenteil verkehrt und wir sind wieder so Stück für Stück auf dem Weg zurück ins 20. und 19. Jahrhundert.
Was für Deutschland insbesondere als Exportnation eine schlechte Nachricht ist.
Wir haben ja schon beim letzten Mal über die großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der deutschen Zukunft gesprochen. Wir haben wie sehr wenige Länder in der Welt vom Abbau der Grenzen und von der Globalisierung profitiert. Wir gehören zu den absoluten Top-Gewinnern dieser Entwicklung.
Mhm.
Und wir werden von einer Rückwärtsentwicklung nicht profitieren. Da muss man kein großer Prophet sein.
Mhm.
Wir werden nicht davon profitieren, wenn wir aus der EU rausgehen. Wir werden nicht davon profitieren, wenn wir versuchen, uns mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, abschotten und so weiter. Es ist eigentlich undenkbar, diese Vorstellung, dass man den ganzen Prozess rückwärts wieder machen kann, ohne Wohlstandseinbußen dabei hinzunehmen oder das Problem, das man damit lösen will, am Ende noch deutlich zu verschlimmern. Aber das ist im Grunde genommen jetzt der Gegenentwurf. Ne? Das ist die Vision, die in den Köpfen vieler Menschen ist, die zu Recht sehr, sehr viel Kritik an den bestehenden Verhältnissen haben, sich sehr viel Sorgen um die Zukunft Deutschlands machen. Alles Dinge, die wir ja auch in unseren Podcasts schon ganz häufig thematisiert haben und nachvollziehen können. Aber in einer Rückabwicklung eines solchen Prozesses, da muss man lange nachdenken, ob es überhaupt ein einziges historisches Beispiel gegeben hat, dass ein Land sich durch Renationalisierung wieder gesund geschrumpft hätte. Ich glaube, das geht gar nicht.
Ich meine, die Geografie spielt ja zum Schluss nochmal kurz, Richard, eine große Rolle in dem Zusammenhang. Ne? Deutschland hat ja insgesamt, glaube ich, knapp 4000 Kilometer Grenze. Gibt diese kürzeste Grenze Richtung Norden, Richtung Dänemark, 68 Kilometer. Es gibt die längste Grenze, gut 800 Kilometer hin zu Österreich. Aber wenn man sich mal klar macht, 4000 Kilometer Grenze mitten in Europa, weit und breit kein Ozean in Sicht, der sozusagen eine Art von natürlicher Barriere wäre, das ist nicht einfach, das in irgendeiner Form zu kontrollieren. Und deswegen sagen ja auch immer wieder Migrationsforscher, pass auf, ihr werdet an dieser Aufgabe scheitern. Das wird so nicht funktionieren. Ja. Welche Rolle spielt Geografie? Also jetzt zum Beispiel auch Blick nach Nordamerika. Ja? Amerika hat ja da so eine ganz besondere geografische Lage. USA meine ich jetzt in dem Zusammenhang.
Du meinst, weil sie im Grunde genommen nur eine einzige Grenze haben, auf die sich alles fokussiert, nämlich die Grenze zu Mexiko.
Richtig.
Ja, ich wäre geneigt, das Ganze ins Anekdotische aufzulösen oder ins Literarische. du weißt ja, ich habe eine sehr linke Erziehung genossen und zu dieser linken Erziehung gehörte auch eine Kinderplatte. Auf dieser Kinderplatte hatten avancierte Dichter merkwürdige Dinge zu erzählen für junge Kinder, die im sozialistischen Bewusstsein aufwachsen sollten. Und einer davon war Reinhard Lettau. Ja. Ich nehme an, die allermeisten unserer Hörer werden sich an Reinhard Lettau nicht erinnern. Reinhard Lettau hat auch nicht lange einen großen Fußabdruck in der deutschen Literatur hinterlassen, aber einige sehr schöne, spannende, kuriose Dinge zu Papier gebracht. Unter anderem einen kleinen Aufsatz mit dem Titel Zur Frage der Himmelsrichtungen. Mhm. Im Grunde genommen eine kleine Geschichte, die Tim Marshalls Buch über die Macht der Geografie sehr schön vorwegnimmt. Er sagt nämlich immer, es ist immer eine Frage, wo man liegt. Also im Norden, im Süden, im Osten oder im Westen. Und dann kann man immer sagen, was ist positiv besetzt und was ist der Feind. Also aus europäischer Sicht ja, ist die längste Grenze diejenige zu Russland. Deswegen hat sich Europa definiert als Westen. Europa liegt ja nicht, also wo liegt denn Europa im Westen? Also wer entscheidet denn eigentlich, wo auf dem Globus überhaupt Westen und Osten sind? Das ist eine Frage, von wo man drauf guckt.
Ja, also geografisch,
also aus chinesischer Sicht, Chinesen halten sich für das Reich der Mitte. Ja, und dann sind wir so weit von im Westen, dass wir schon fast wieder Osten sind aus chinesischer Perspektive. Also das ist ja alles immer sozusagen eine Frage der Wahrnehmung. Weil wir uns als Westen definiert haben und die längste Grenze zu Russland kamen, kamen alle Gefahren ja, in unserer politischen Mythologie immer von Osten. Für Russland ist es genau umgekehrt. Ja, Russland besteht nur aus Osten. Deswegen ist Osten positiv besetzt. Ja, und ab dem Westen beginnt sozusagen der Feind. Und so kann man das genauso bei jedem Land machen. Je nachdem, wo es liegt, lässt sich sozusagen erklären, was ist die positive Identität und was wird als Feind gesehen. Und die größte und spannendste Geschichte sind eben die USA, nach denen du gerade gefragt hast. Also der amerikanische Kontinent, weil die haben ja nur diese eine kleine Grenze da unten. Und ansonsten, in den Worten von Reinhard Lettau, ja, Amerika ist nur von sich selbst umgeben.
Ja.
Ja, und er meint, dass das sehr, sehr starke Auswirkungen auf das amerikanische Bewusstsein hat. Und wahrscheinlich ist da bei allem Witz sogar eine ganze Menge dabei dran. Also jemand, der nur sich selbst als Grenze kennt, der verhält sich völlig anders, als wenn er sozusagen immer mit einem Osten oder mit einem Westen konfrontiert, sich irgendwo in seiner Identität definiert.
Richard, danke dir sehr.
Ich danke dir auch.
War spannend, mit ihm über Grenzen zu sprechen. Ich glaube, war nicht das letzte Mal. Und wünsche dir eine gute Woche.
Ja, wünsche ich dir auch.
Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin. Danke dir sehr.
Bis dann. Tschüss, Markus.
Ciao, ciao. Ciao.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.